NDR Info. Das Forum.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, aber man hat, glaube ich, die DDR-Bürger immer ein Stück weit für die kleinen Sowjetbürger gehalten. Das war schon so eine gewisse Verachtung für die, dass die sich nicht wehren.
Erzählt eine ehemalige DDR-Bürgerin, die Anfang der 80er Jahre in Polen lebte, in jener politisch aufregenden Zeit, als die Gewerkschaft Solidarność gegründet wurde und als die Polen tatsächlich das wagten, was in der DDR damals kaum denkbar war, die kommunistische Führung offen herauszufordern. Wir blicken in dieser Sendung zurück auf die dramatischen Ereignisse vor 30 Jahren, als vor allem die Leninwerft in Danzig zu einem Mittelpunkt der Aufbruchsbewegung wurde. Und wir beschreiben, wie gebannt die Menschen in der DDR das politische Schauspiel in ihrem Nachbarland verfolgt haben. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung noch ein Blick weiter zurück in die Zeiten des Kalten Krieges. Wir erzählen eine ziemlich schaurige Geschichte aus der Gründungszeit der Stasi. Anlass sind bislang unbekannte Akten, die jetzt in der Birtler-Behörde aufgefunden wurden. Polen im Sommer 1980. Das war, mitten im politisch scheinbar einzementierten Ostblock, ein Land in Aufruhr. Es war zumindest ein Land, in dem Diskussionen geführt und politische Aktivitäten unternommen wurden, die in den Jahren zuvor unmöglich gewesen wären. Politischen Ausdruck fand dies in der Gründung einer Gewerkschaft namens Solidarność, Solidarität, die in Wahrheit weit mehr als eine Gewerkschaft war. Sie war ein politisches Signal, ein Kristallisationspunkt für alle freiheitlichen Kräfte im Land. Solidarność stand für einen politischen Aufbruch, der zwar vorübergehend wieder unterdrückt werden konnte, aber dennoch Fernwirkungen hatte bis zur politischen Wende 1989. Wie es zu diesem bedeutsamen, mutigen Protest kam, erzählt unser Korrespondent in Warschau, Ludger Kacmirczak.
Schichtwechsel auf der Stoczniia Gdańska, der früheren Danziger Leninwerft. Eilig strömen die Arbeiter durch das Werkstor 3, um ihren Bus oder ihre Straßenbahn nicht zu verpassen. An der Schranke wartet Ludwig Bronsinski auf mich, ein hagerer Mann mit schütterem grauen Haar und müden Augen. Wir gehen ein paar Schritte und setzen uns auf eine Bank vor dem Denkmal für die Opfer des blutig niedergeschlagenen Streiks von 1970. Die drei 40 Meter hohen Stahlkreuze mit Schiffsanker stehen auf dem Platz Solidarności, dem Solidarność-Platz, einem Ort, der den sonst eher wortkargen Bronsinski zum Reden bringt. Genau hier stand ich 1979 und habe Lech Wałęsa zugehört. Wir wollten damals eine Gedenktafel und ein Denkmal für die ermordeten Werftarbeiter. Aber die Regierung hat das abgelehnt. Wałęsa sagte uns, dass wir innerhalb eines Jahres selbst ein Denkmal bauen sollten. Jeder könne einen Baustein dafür mitbringen. Das waren prophetische Worte. Nach einem Jahr stand hier tatsächlich dieses Monument. Rückblick. Polen 1980. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Preise für Grundnahrungsmittel und Gebrauchsgüter schießen in die Höhe. Dass zum 1. Juli auch das Fleisch teurer werden soll, treibt die Menschen auf die Barrikaden. Polens Arbeiterklasse wagt den Konflikt mit der kommunistischen Arbeiterpartei. In Lublin kommt es zu ersten Streiks und Demonstrationen. Mitte August schließen sich auch die Arbeiter der Danziger Leninwerft den Protesten an. Mit dem Arbeiter muss man rechnen. Wir erarbeiten schließlich den Reichtum unserer Nation. Den erarbeiten wir und nicht die da. Welche anderen Waffen haben wir denn, wenn nicht den Streik? Neben der Errichtung des Denkmals und höheren Löhnen verlangen die Werftarbeiter die Zulassung freier Gewerkschaften und die Wiedereinstellung der wegen ihres politischen Engagements entlassenen Kranführerin Anna Walentinowicz. Eine Welle der Solidarität habe Polen damals erfasst, erinnert sich der spätere Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki. In solchen Situationen braucht man nur einen Funken, der überspringt. Solch einen Funken gab es in der Danziger Werft, als Anna Walentinowicz entlassen wurde und zu ihrer Unterstützung ein Streik begann, der sich in einen Streik entlang der ganzen Küste verwandelte. Mazowiecki gehörte damals einer Gruppe von katholischen Intellektuellen an, die in den Arbeiterprotesten die Chance für einen gesellschaftlichen Wandel sahen. Arbeiter und Intellektuelle hätten zwar schon vor 1980 hin und wieder aufbegehrt, sagt der Journalist und Publizist Adam Krzyminski, aber nie gemeinsam.
Es war eine Verbindung des Widerstandes und der Opposition und Auflehnung von unten, der Arbeiter, mit dem Engagement, politischem Engagement der intellektuellen Oppositionellen. Und es kam zu einer einmaligen Verbindung sozusagen der Gebildeten und der Arbeiter. Und das war die Geburtsstunde der Solidarność.
Einer der Gebildeten ist der Historiker Bogdan Borusewicz, einer der Arbeiter Ludwig Pronsinski. Was den 24-jährigen Schweißer und den einstigen Studentenrebellen verbindet, ist der Glaube an einen friedlichen politischen Wandel in Polen. Als schon klar war, dass Anna Walentynowicz im August 1980 entlassen wird, hat mich Borusewicz gefragt, ob unsere Position in der Werft stark genug ist, um die Arbeit niederzulegen, ob wir imstande seien zu streiken. Ich hatte Angst, aber ich habe zugesagt, zumal ich wusste, dass Wałęsa hinter uns steht. Eigentlich nur deshalb habe ich ja gesagt. Die Streiks weiten sich aus. In mehr als 600 polnischen Betrieben legen die Angestellten die Arbeit nieder. Der Druck auf die kommunistische Partei ist so groß, dass sie sich schließlich zu Verhandlungen bereit erklärt. Am 31. August kann Wałęsa auf der Werft einen Erfolg verkünden. Wir haben endlich unabhängige, sich selbst verwaltende Gewerkschaften. Wir haben das Recht zu streiken und die nächsten Rechte werden wir schon bald festlegen. Es dauert nicht lange und der Solidarność gehören fast 10 Millionen Mitglieder an. Arbeiter, Bauern, Studenten, Künstler und Intellektuelle. Das Einzige, was diese Menschen verband, sei die Hoffnung auf mehr Freiheit und Demokratie gewesen, sagt Adam Krzeminski.
Man könnte von grob sagen, wenn, dann gab es nur zwei unterschiedliche Linien. Die eine eher nationalkonservativ, die andere eine sozialliberale, weltoffene, proeuropäische. Diese beiden Strömungen konnte man schon in den Anfang der 80er Jahre vor dem Kriegszustand festhalten in der Solidarność.
Die Liberalen, das waren Leute wie Polens heutiger Präsident Komorowski, Premier Donald Tusk oder EU-Parlamentspräsident Jerzy Buzek. Für die Nationalkonservativen stehen PiS-Parteichef Jarosław Kaczynski, Zbigniew Romaszewski oder Marek Kuchciński. Sie alle haben in der Solidarność für die gemeinsame Sache gekämpft. Heute stehen sie sich als politische Feinde unversöhnlich gegenüber.
Die Solidarność als eine Gewerkschaft spielt heute eine untergeordnete Rolle. Als Mythos spielt sie auch nicht mehr die Rolle, weil die alten Recken der Solidarność heillos zerstritten sind miteinander. Was stimmt und was auch nach wie vor in Polen vergegenwärtigt wird, das ist die Rolle der Solidarność in dieser Kette der Selbstbefreiung der ostmitteleuropäischen Nationen von der Kruste des stalinistischen Kommunismus. Das ist, dass dieses Bewusstsein, dieser Stolz darauf, gibt es nach wie vor.
Mit der Ausrufung des Kriegsrechts 1981 versucht Polens neuer starker Mann General Jaruzelski, die friedliche Revolution aufzuhalten. Und das Diktat der Waffen schafft es tatsächlich bis Mitte des Jahres 1983 jeden gesellschaftlichen Widerstand zu ersticken. Doch als Papst Johannes Paul II. Im Juni zu seiner zweiten Pilgerreise nach Polen kommt, schöpfen die Oppositionellen neuen Mut. Der Besuch des Papstes, so Lech Wałęsa heute, sei ein Geschenk des Himmels gewesen. Ohne den Beistand des Heiligen Vaters wäre ich, genauso wie Millionen andere, niemals in den Widerstand gegangen, keinesfalls. Die Menschen hätten sich nicht erhoben, sie hätten Angst gehabt, sie hätten gar nicht erst darüber nachgedacht. Nur 6 Jahre später ist der Kommunismus endgültig besiegt. Erst in Polen, dann in der DDR, in Ungarn, in der Tschechoslowakei. Was ist aus den Protagonisten von damals geworden? Der Werdegang Lech Wałęsas ist bekannt. Bogdan Borusewicz ist heute Präsident der zweiten Kammer im Parlament. Anna Walentynowicz starb am 10. April an Bord der Präsidentenmaschine beim Flugzeugabsturz von Smolensk. Und Ludwig Pronsinski ist das, was er damals schon war. Ein Arbeiter an der Danziger Werft. Ich hatte gar nicht die Ausbildung und die Voraussetzung, um Politiker zu werden. Da gab es bessere, die den Weg in die Politik und in die Regierung eingeschlagen haben. Ich bin nur ein Zeuge der Geschichte.
Der politische Aufbruch in Danzig und dann in ganz Polen vor 30 Jahren, das war ein Rückblick von Ludger Kacmierczak. Auch im Westen beherrschten die Ereignisse in Polen damals die Schlagzeilen und wurden intensiv diskutiert. Größtes Interesse fanden sie natürlich auch in den Polen umgebenden Ostblockländern, nur war es dort mit den Diskussionen schwieriger. Denn klar war, die jeweiligen kommunistischen Führungen waren fest entschlossen, Ähnliches in ihren Ländern zu verhindern. Wie die Menschen in der DDR die Ereignisse in Polen wahrnahmen, beschreibt Arne Hell.
Bez ruchu każą tkwić nam tu, jak długo nie pamiętam już.
Es gab in Polen eine Aufbruchssituation, also auch zu Widerstand, die wir überhaupt nicht hatten in der DDR. Aber wir waren in der gleichen Grundsituation, also wir steckten im gleichen Käfig. Wann und wie der aufgehen würde, die Antwort war irgendwo.
Lecz gdy w okopy nas ściśle, to kiedyś atak musi być.
Wirklich das, was in Polen geschehen ist, hat das, was in der DDR dann kam, mit möglich gemacht. Davon bin ich überzeugt.
Plötzlich kam für die DDR die Gefahr nicht nur vom Westen, sondern auch vom Osten.
Polen bebt im Sommer 1980. Die Kommunistische Partei wird von den Menschen herausgefordert. Alle spüren, es wird etwas passieren.
Also man darf sich das ja nicht vorstellen, dass es in den 80er Jahren erst losging, sondern da tat sich ja vorher ganz viel. Das war ja wirklich, dass man auch teilweise Angst hatte um die Leute, dass man dachte, und also wenn das jetzt in der DDR wäre, dann, also da habe ich gedacht, das ist auch gefährlich. Trotzdem, die Leute haben es trotzdem offener gelebt, als was, glaube ich, in der DDR möglich war.
Christine Dembski studiert zu dieser Zeit polnische Literatur in Posen, knapp 300 Kilometer südlich von Danzig, wo die Streiks begonnen hatten. Sie kommt aus Wismar, Arbeiterkind. Ihre Mutter ist Kranführerin auf der Werft.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, aber man hat, glaube ich, die DDR-Bürger immer ein Stück weit für die kleinen Sowjetbürger gehalten. Das war schon so eine gewisse Verachtung für die, dass die sich nicht wehren. In meinem Studium hat man immer gesagt, wieso lasst ihr euch das gefallen? Ne? Warum macht ihr das nicht wie wir? Und ich weiß auch, dass ich gesagt habe, das ist bei uns nicht denkbar. Das ist bei uns nicht denkbar.
Als das Land streikt, wandert Wolfgang Templin gerade durch die Berge im Süden Polens. Er trifft sich dort mit Freunden aus der polnischen Opposition. Diese Kontakte will er nutzen für den eigenen Widerstand in der DDR. Kaum ein DDR-Bürger kennt Polen besser als er.
Vor allem habe ich gespürt, dass die verschiedenen Zweige, die bisher zur Opposition gehörten, die ich mehr oder weniger kannte, dass die jetzt in einer Weise zusammenkamen, zusammenwuchsen, die vorher selbst für Polen unmöglich schien. Da merkte ich selbst für Polen war eine völlig neue Situation da.
Die Polen erzwingen die Gründung der ersten freien Gewerkschaft im gesamten Ostblock. Sie wird Solidarność heißen, Solidarität.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze, w tym stary wilk przewodnik.
Ich war die ganze Zeit der Meinung, in diesem Prozess steckt eine Konfrontation, die man gar nicht umgehen kann. Solidarność, der Anspruch auf eine nicht nur eigene Gewerkschaft, auf Medienfreiheit, auf politische Freiheit, auf Organisationsfreiheit. Das ist zum Machtanspruch der kommunistischen Partei wie Feuer und Wasser. Man kann versuchen, diesen Konflikt zeitverschoben in Grenzen zu halten, aber auf Dauer drängt er auf eine Entscheidung zu.
Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
Nach dem August war das einfach so, die Universität, da hatte man das Gefühl, jeder war eine Solidarność. Das war Alltag und da gab es runde Tische und es war total euphorisch. Was wirklich begeistert waren, dass die Leute das Gefühl hatten, sie haben es in der Hand. Also sie können was bewegen.
Die Führung der DDR will um jeden Preis verhindern, dass der polnische Virus überschwappt. Sie lässt im Oktober die Grenze schließen. Für die wenigen Oppositionellen in der DDR bleibt die Solidarność trotzdem für fast ein Jahrzehnt das Vorbild. Für einen gewaltlosen Widerstand gegen das kommunistische Regime.
Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła.
dass der Funke endlich überspringt. Das hatte ich mir ja schon mit meinen ersten Erlebnissen gewünscht. Ich wusste aber die ganze Zeit, wie unvergleichbar die Situation ist. Der einzige massive gesellschaftliche Protest in der DDR ist so traumatisch gescheitert. Was wir danach haben, sind Proteste von Intellektuellen, ist eine Verweigerungshaltung im Alltag und ist ein Arrangement, was eigentlich alles andere überdeckt und heißt, es geht nicht, es hat keinen Zweck. Auf absehbare Zeit, wahrscheinlich Lebenszeit, sind wir in diesen Verhältnissen. Entweder den Weg suchen, doch individuell rauszugehen oder sich irgendwie damit einzurichten. Wer mehr wollte, schien ein Utopist und gegen die Realität anzugehen. Und dass sich das ändert, diese Hoffnung, da hat 80 für mich eine ganze Menge hinzugegeben.
Der politische Aufbruch vor 30 Jahren in Polen und wie er von den Bürgern in der DDR wahrgenommen wurde, Arne Hell hat darüber mit Zeitzeugen gesprochen. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und jetzt ein Blick noch etwas weiter zurück in jene Phase, in der sich die beiden Machtblöcke im Kalten Krieg formiert haben, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland lag damals bekanntlich an der politischen Nahtstelle zwischen Ost und West. Besonders Berlin war Ende der 40er Jahre ein Tummelplatz von Agenten und Doppelagenten und ihren verwirrenden Machenschaften. Den ostdeutschen Geheimdienst, die Stasi, gab es zu dieser Zeit noch gar nicht, aber es gab einen Vorläufer namens K5. Über dessen Praktiken sind jetzt durch einen Aktenfund in der Birtler-Behörde Einzelheiten bekannt geworden, besonders in Bezug auf einen Kriminalfall, der damals einiges Aufsehen erregt hat und dann in Vergessenheit geriet. Es ist ein Fall mit dem martialischen Namen Hammerschlag-Mordprozess. Welche Geschichte dahinter steckt, berichtet Jörg Riemenschneider.
Die DDR war noch gar nicht gegründet. Da hatte die sowjetische Militäradministration in Ostdeutschland schon wachsenden Widerstand gegen den Bolschewismus ausgemacht. Deshalb forcierte sie 1947 den Aufbau der deutschen Verwaltung des Innern mit der Abteilung K5 als Geheimpolizei. K5 war der Vorläufer der Stasi und warb Spitzel an. Einer hieß Wilke Henke und wurde von einem Oberstleutnant der sowjetischen Abwehrspionage geführt. Henke bekam im Mai 1948 sogenannte Globalaufträge. Er sollte Widerstandsgruppen orten, deren Ausdehnung verhindern und einzelne Persönlichkeiten ausspionieren. Eine solche Zielperson war der Westberliner Buchhändler Gerhard Schütt, der Widerstandsgruppen gegen den Bolschewismus in der gesamten sowjetisch besetzten Zone organisierte. Henke nahm Kontakt zu Schütt auf, gewann dessen Vertrauen und bekam von ihm Informationen über Widerstandsgruppen in Brandenburg. Die beiden Männer trafen sich anfangs alle 2 Wochen, dann häufiger, und Henke wertete die Substanz jedes Mal noch am gleichen Abend mit seinem russischen Führungsoffizier aus. Eines Tages erfuhr der Spitzel in kleiner Runde bei Schütt von einem geplanten Anschlag auf den Blauen Express, einen sowjetischen Urlaubszug, der bei Erkner östlich von Berlin in die Luft gesprengt werden sollte. Diese tatsächliche Attentatsplanung erreichte umgehend die Abteilung K5 der ostdeutschen Geheimpolizei. Aufgrund der Information sollte Widerstandskämpfer Schütt durch einen perfiden Mord beseitigt werden. Der Staat hatte sich den Totschlag mit einem Hammer ausgedacht, damit es nach Raubmord aussieht. Zur Durchführung dieses Hammermords bestellte K5-Chef Erich Amin den sächsischen Oberkommissar Siegfried Krause aus Dresden ein. Der bekam den Auftrag, Buchhändler Schütt mit dem Hammer zu erschlagen. Krause fuhr am 30. April 1949 mit Helfern vom K5 zum Wohnbezirk Schütz in West-Berlin, um die Lage für den Hammerschlagmord zu sondieren. 3 Tage später sollte er die Tat begehen. Ein Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll. Frage des Richters.
Kannten Sie Schütt? Ich erhielt 2 Bilder und eine genaue Personenbeschreibung und bekam genaue Instruktionen für die Tatausführung selbst.
Wieso, in welcher Hinsicht?
Ich erhielt die Adresse und so weiter.
Warum sollten Sie Schütt mit einem Hammer umbringen?
Herr Jamin hat mir mitgeteilt, dass der Mord an Herrn Schütt wie ein krimineller Mord aussehen soll.
Lagen Gründe dafür vor, dass ein Mord mit einem Hammer krimineller aussieht als ein Mord mit dem Revolver?
Das weiß ich nicht und kann ich auch nicht beurteilen.
Würden Sie den Hammer etwas näher beschreiben, den Sie für die Tat bekommen haben?
Es handelte sich um einen Hammer mit einem ziemlich schweren Eisenstück, der an einen leichten Schmiedehammer erinnerte.
Krause sollte dem Opfer dann die Brieftasche abnehmen, damit es, Zitat, nach einem Raubmord aussieht und nicht auf einen politischen Mord zurückzuführen ist. Und außerdem sollte er die Leiche in den Teltow-Kanal werfen. Freigestellt wurde ihm bei der Tatdurchführung zur Tarnung eine amerikanische Uniform zu tragen. Frage des Richters.
Welches waren die Gründe für die Beseitigung des Schütt?
Herr Schütt sollte angeblich Leiter einer antibolschewistischen Organisation in der Ostzone sein.
Bekamen Sie Anweisungen bezüglich Hilfe zu der Tat?
Der Auftrag sollte bis zum 3. Mai durchgeführt sein und mein Helfer sei ein guter SED-Genosse.
Der ostdeutsche Geheimdienstmann Krause brachte es jedoch nicht fertig, den Hammerschlagmord tatsächlich zu verüben. Er offenbarte seinen Seelennotstand dem Chef. Daraufhin änderte der Geheimdienst K5 die Strategie. Neuer Plan war, den Buchhändler Schütt während einer S-Bahn-Fahrt durch die Sektoren von Berlin festzunehmen. Was die Schlapphüte nicht wussten, ihr bestellter Auftragsmörder hatte seinem Opfer heimlich von den Mordplänen sowie von jeder Strategieänderung berichtet. Erneut schickten die ostdeutschen Strategen Krause zusammen mit 7 weiteren, heimlich bewaffneten K5-Männern und Frauen, unauffällig zur Zielperson in den Westsektor. Dieses Mal ließ die Anweisung, Schütt während einer S-Bahn-Fahrt zu beschatten und im entscheidenden Moment auf Ostberliner Gebiet den Zugriff vorzunehmen. Eine regelrechte Entführung. Bevor es jedoch dazu kam, nahm die Westberliner Kriminalpolizei die beteiligten K5-Leute fest. Man stellte sie wegen geplanten Menschenraubs und unerlaubter Bewaffnung vor ein amerikanisches Militärgericht. In diesem Prozess wurden erstmals Strukturen und Methoden der ostdeutschen Geheimpolizei öffentlich bekannt. Es war eine Niederlage für den sowjetischen Staatssicherheitsdienst MGB und sein ostdeutsches Hilfsorgan K5. Eine Niederlage, die den Aufbau der ostdeutschen Staatssicherheit gestört hat. Als die Hammerschlag-Mordakte jetzt in der Berliner Bürtlerbehörde aufgefunden wurde, befasste sich einer ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Politologe Ronald Wiedmann, näher mit dem Fall. Er witterte neue Erkenntnisse.
Eine Kollegin hat die Akte gefunden, aber sie hat sie nur im Hinblick auf das Gerichtsverfahren ausgewertet. Und die Hintergründe, die hier noch eine Rolle gespielt haben, die in der Untersuchungshaft zutage traten, hat sie nicht so zur Kenntnis genommen.
Wiedmanns Forscherdrang war schnell geweckt.
Erstmal wird man neugieriger in der Angelegenheit und dann in der Tat meint man, man müsste damit dann auch in die Öffentlichkeit gehen, um es vorzutragen, weil es sind ja doch sehr schmutzige Sachen, die da gelaufen sind. Es ist zum einen erst einmal die Brutalität, mit der man vorgehen wollte, zumindest was den einen Teilnehmer dort angetroffen hat, dass er jemand erschlagen will mit einem Hammer, nicht mit einer konventionellen Waffe. Und das zweite ist eben, mit welcher Intensität man bemüht war, einen vermutlichen und vermeintlichen antibolschewistischen Widerstandskämpfer einzukreisen und seiner habhaft zu werden.
Die Akte zeigt auch, wie schwierig es gewesen ist, einen funktionierenden Geheimdienst im Osten aufzubauen und die richtigen Leute zu finden. Der Hammerschlag-Mordprozess hat mit seiner öffentlichen Bekanntheit Sand ins Getriebe gestreut. Aus den Verhörprotokollen der Untersuchungshaft gewann der Westen Informationen, die den Osten zwangen, beim Ausbau von K5 hin zu einem eigenständigen Ministerium der Staatssicherheit vieles zu überdenken und zu ändern und nun bekannte Mitarbeiter auszutauschen.
Die Planung für das MFS, die waren schon längst vorher angelaufen gewesen. Sie sind vielleicht durch diese Sache ein bisschen verzögert worden. Die Gründung des MFS ist das eine und die Arbeitsfähigkeit des MFS ist das andere. Wir wissen von K5, dass es ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat, bis K5 in Berlin und Provinzen arbeitsfähig wurden. Ähnlich ist es hier bei der Stasi gewesen. Sie waren im Herbst 1950 arbeitsfähig. Man musste ja vorher erstmal das ganze Personal rekrutieren. Es gibt ein Leitungspapier, wie das MFS aussehen sollte, vom April 1950 und so ist es nie ausgestaltet worden, weil man einfach zu viel erst einmal durchprobieren musste, bevor man dann zu einer ersten Struktur gekommen ist.
Die intensive Beschäftigung mit dieser Hammerschlag-Mordprozessakte brachte Ronald Wiedmann zusätzliche Informationen von historischem Wert, unter anderem über erste Infiltrationsversuche Richtung Westen.
Dass man Leute aussiedelt von Berlin-Ost oder aus der DDR nach Berlin-West oder in die Bundesrepublik, heranführt an Organisationen und Personen und gegebenenfalls zuschlägt und mithilfe dieser Leute Entführungen durchführt.
Und dann liefert Wiedmann gleich noch ein hartes Beispiel dafür, wohin sich diese damals entstandenen Entführungsstrategien des ostdeutschen Staatssicherheitsdienstes entwickeln konnten. Denn in einem Fall ging eine DDR-Agentin namens Brigitte Kuhlmann sogar so weit, ihren eigenen Mann ans Messer zu liefern.
Die Frau Kullmann hat dazu beigetragen, im Auftrage der Stasi, dass sie nach Österreich gefahren ist, um ihren Mann zurückzuholen in die DDR, obwohl sie wusste, dass dieser ehemalige hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter, dass der hingerichtet wurde. Sie hat späterhin dann im Übrigen den Planer dieses Entführungsfalles in dritter Ehe geheiratet.
Einen funktionsfähigen Geheimdienst auf die Beine zu stellen, ist gar nicht so leicht, um es mal neutral zu formulieren. Man mag kaum glauben, dass die Stasi, die in ihren Anfängen so grobschlächtig und dilettantisch zu Werke ging, später raffiniert genug war, um einen Spion bis ins westdeutsche Kanzleramt zu schleusen. Das war Jörg Riemenschneider über einen Geheimdienstprozess in der Nachkriegszeit. Zum Schluss der Sendung jetzt noch ein Hinweis auf eine Ausstellung, die am Montag in Hannover eröffnet wird. Ihr Titel: Widerreden, 60 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Dabei geht es nicht, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, um einen dürren Rückblick auf eine lange Reihe von Sonntagsreden. Denn immer wieder haben die Friedenspreisreden heftige Kontroversen ausgelöst. Zumindest aber waren sie seit Anfang der 50er Jahre kulturelle Ereignisse, die großes Interesse fanden. Das begann schon mit Preisträgern wie Albert Schweitzer oder Martin Buber und 1958 zum Beispiel mit der Ansprache des Philosophen Karl Jaspers. Er hatte in der Nazizeit seine Stellung als Professor verloren, weil er nicht bereit war, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen. Nach dem Krieg wurde Jaspers dann wieder, wie zuvor, Professor in Heidelberg, auch wenn er unüberhörbar ein Gewächs des Nordens war, aus Oldenburg.
Friede ist nicht Kampflosigkeit, aber der Mensch kann den Kampf verwandeln, aus gewaltsamem Kampf in den geistigen und in den liebenden Kampf. Der gewaltsame Kampf erlischt in der Kommunikation. Statt Überlegenheit im Sieg ist das Ergebnis die gemeinschaftliche Wahrheit. Der Friede beginnt im eigenen Hause, im engsten Kreise. Der Weltfriede beginnt mit dem inneren Frieden der Staaten. Im innenpolitischen, geistigen Kampf um die Herrschaft muss die Gesinnung der Friedlosigkeit, die Gewalt wollen würde, wenn sie nur könnte, verschwinden. Denn die Friedlosigkeit der Innenpolitik macht auf die Dauer auch den Frieden in der Außenpolitik unmöglich.
Karl Jaspers, 1958. Da hätten im Prinzip wohl die meisten zustimmen können. Anders war das 40 Jahre später, 1998, bei der Friedenspreisrede des Schriftstellers Martin Walser. Er kritisierte, die Beschäftigung der Deutschen mit den Schrecken ihrer Geschichte, besonders der Hitlerzeit, sei in vieler Hinsicht zur Routine geworden. Die sogenannte Vergangenheitsbewältigung sei zu einer chronischen Selbstbeschuldigung verkommen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, warf ihm daraufhin geistige Brandstiftung vor. Walser in seiner Frankfurter Paulskirchenrede:
Im Jahr 1977 habe ich nicht weit von hier in Bergen-Enkheim eine Rede halten müssen und habe die Gelegenheit damals dazu benutzt, folgendes Geständnis zu machen. Ich halte es für unerträglich, die deutsche Geschichte, so schlimm sie zuletzt verlief, in einem Katastrophenprodukt enden zu lassen. Wir dürften, sage ich, vor Kühnheit zitternd, die BRD so wenig anerkennen wie die DDR, wir müssen die Wunde namens Deutschland offen halten. Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder vor Kühnheit zittere, wenn ich sage, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Der Historiker Heinrich August Winkler nennt das negativen Nationalismus, dass der, auch wenn er sich tausendmal besser vorkommt, kein bisschen besser ist als sein Gegenteil, wage ich zu vermuten. Wahrscheinlich gibt es auch eine Banalität des Guten.
Reichlich Stoff für Diskussionen bis heute, das war Martin Walser 1998. Also ab Montag in der Stadtbibliothek Hannover eine Ausstellung über 60 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels, gewissermaßen auch eine politische und Kulturgeschichte der Bundesrepublik. Und demnächst im Oktober dürfen wir auch gespannt sein auf die diesjährige Friedenspreisrede des israelischen Schriftstellers David Grossmann. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.